Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Musstest du das zum Anfang spielen? Das hilft nichts. Danke. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Mit diesem Wochenspruch zum Sonntag Reminiscere begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst. Es ist wunderbar, dass wir heute Morgen zusammen sind und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Das bedeutet mir ganz viel. Grüße an alle, die krank sind. Das ist so reihum eingeschlagen um uns rum. Letzte Woche fing es dann an. Aus dem Kirchenvorstand, die Lesendienst hatte, ist dann krank geworden. Dann hat das Walkenried-Konsort abgesagt. Die wollten zu fünft kommen und singen in diesem Gottesdienst. Die sind dann auch krank geworden. Dann hat Dietrich gesagt, er singt was. Und dann war gestern Donald Trump noch bei mir zu Besuch. Und danach ist er auch krank geworden. Er ist jetzt also auch nicht mehr da. Das heißt, Claudia, nach dem Gebet direkt in die Lesung übergehen. Wir sind in der Passionszeit und der Predigttext für diesen Sonntag, drücken gilt nicht, ist eine Herausforderung. Claudia wird uns den lesen. Und Dagmar, das Evangelium, Jesus im Gespräch mit Nikodemus über die Schlange in der Wüste. Für den Ablauf braucht ihr einmal das Psalmenheft, die Nummer 24 ist also nicht Psalm 24, sondern die Nummer in dem Psalmenheft für den Sonntag Reminiscere. Die Lieder, die eine 0 vor der Nummer haben, also die 101, ist aus den Freitönen, dem orangenen Liederbuch. Und das letzte Lied, die 369, ist für alle, die gerne Noten lesen, mehrstimmig singen als Kopie. Wer nur den lieben Gott lässt walten, und wir singen es nicht in der Melodiefassung des Gesangbuches, sondern in dem Bachsatz. Geht schon wieder los. Und, das darf ich auch nicht vergessen zu sagen, nach der Predigt haben wir eine kurze Zeit der Stille. So, jetzt können wir loslegen.
Thank you. dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
Lasst uns beten. Gott, immer wieder kreisen wir um das Geheimnis. Du hast uns die Tür aufgetan, damit wir über alle Abgründe hinweg Vergebung und neues Leben empfangen können. So stehen wir hier vor dir und rufen dich an um dein Erbarmen.
Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christe eleison, Christe, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarm dich über uns.
Gott, wer sind wir eigentlich? Deine geliebten Kinder? Oder die Menschen, die deinen Willen nicht tun? Kann denn beides wahr sein? Ist deine Liebe so groß? Wir bitten dich, sag uns deine Liebe ins Herz, damit wir sie glauben und uns ihr anvertrauen können, dass neue Begegnung möglich werde hin zu dir und zwischen uns, damit wir endlich lernen zu leben. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch. Wir hören die Epistel im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Jesus Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben.
Wir hören das Evangelium bei Johannes im 3. Kapitel. Jesus sprach zu Nikodemus: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Was machen wir jetzt mit so einem Text? Römer 5. Lauter vertraute Begriffe, klingt nach Kirche. Aber wer kann nach der Lesung noch sagen, was da drin stand? Mein Lieblingswort dazu ist Kirchengeräusch. Das klingt vertraut, alles richtig, aber rauscht so vorbei. Und nun, wir könnten uns unseren Lieblingsbegriff raussuchen und den als Sprungbrett nutzen für das, was wir schon immer mal sagen wollten und gern aus der Bibel hören wollen. Also heute zum Beispiel Frieden. Haben wir ja alle Sehnsucht danach, für die Ukraine ganz besonders, natürlich. Und dann könnten wir über den Frieden reden. Oder wir können uns mehr Mühe geben und versuchen, Paulus zu verstehen. Ich weiß nicht, Guido, ob du damals auch in den Berger Seminaren gesessen hast, wo wir das Werkzeug dazu gelernt haben. Das, was wir heute gebrauchen können, ist das, was als Wortfeld bezeichnet wird. Also, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, Paulus kippt nicht einfach alle Signalwörter in einen Topf, rührt um und macht Bibeltext draus, sondern tatsächlich zu bestimmten Themen taucht eine bestimmte Gruppe von Worten auf, die ein Wortfeld bilden und die wir zu dem Thema an verschiedenen Stellen sehen. Und da gibt es nicht nur das eine Wort, sondern gleich eine Gruppe von Worten, die dann auftauchen. Und damit entsteht eine Welt, die wir versuchen können zu verstehen. Und in Römer 5 geht es jetzt um die Versöhnung mit Gott. Und Paulus beschreibt das mit Worten, die aus der damaligen Welt der Diplomatie kommen, wenn es darum geht, einen Friedensschluss zu beschreiben. Und dazu gehören die Worte Versöhnung, Frieden, Feindschaft, Zorn, Audienz beim Herrscher, Zugang und Gnade. Und Paulus kann das, die Beziehung von Gott zu uns Menschen, auch mit ganz anderen Worten und ganz anderen Bildern beschreiben. Und für mich ist das eine ganz befreiende Botschaft, dass es nicht eine biblische Wahrheit gibt, ne? So das Römer 5, die Worte, tak, 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 die Sätze musst du aufsagen, das ist christlicher Glaube. So funktioniert es nicht. Sondern selbst Paulus nähert sich dem Themen immer wieder neu an. Mit neuen Worten, neuen Bildern. Er kann in unterschiedlichen Situationen ganz unterschiedlich von dieser Beziehung Gott, Christus, Menschen reden. Und daraus folgt, dass wir nicht im Besitz der Wahrheit sind. Wir haben Zeugen, biblische Zeugen, die sich immer wieder neu dem Geheimnis annähern. Aber christlicher Glaube ist keine fixierte Lehre, besteht nicht aus Formeln, die wir auswendig lernen, schlucken, aufsagen können, sondern ist es eher ein Kreisen um ein Geheimnis, ein Beschreiben, immer wieder neu um Worte ringen, um zu sagen, worum es denn eigentlich geht. Das macht viel demütiger. Wir hauen uns nicht gegenseitig die Formeln um die Ohren, das musst du glauben, dann bist du Christ, sondern wir suchen nach Beschreibung, wie können wir es sagen. Also wie wird Frieden zwischen Gott und den Menschen? Das größte Hindernis heute ist das Wort Zorn. Weil wir alle falsche Bilder haben. Wir haben alle, kennen alle zornige Menschen, manche haben die auch in der Familie, manche sogar bei den Eltern und haben darunter gelitten. Beim Thema Zorn fallen uns die falschen Bilder ein. Gott ist nicht wütend und Gott ist auch nicht unberechenbar. Sondern das ist eher wie, wenn ihr erlaubt, ein Speicher im Energiesystem. Es geschehen Dinge in dieser Welt, die einfach nicht sein dürfen. Fällen uns alle massenweise ein. Und wieder können wir an die Ukraine denken. Was da geschieht, darf nicht sein. Das darf nicht sein. Oder denken wir an den kleinen Jungen im Sudan, der hungert, nur auf der Flucht ist, erlebt, wie seiner Mutter Gewalt angetan wird und dessen Leben dann endet, bevor es überhaupt angefangen hat. Was ist mit dem? Hat der einfach Pech gehabt? Nein, mit den Worten der Bibel, sein Blut schreit zu Gott. Wird gleich am Anfang gesagt, Kain und Abel, die Geschichte, und das Blut Abels schreit zu Gott. Das fordert Gerechtigkeit. Und mittlerweile ist es ziemlich laut im Himmel. Es schreit und schreit und schreit und schreit. Und die Frage ist, setzen sich die Mächtigen einfach durch? Darf Putin das einfach tun? Und die, die unter Räder kommen, haben Pech gehabt? Oder gibt es eine göttliche Gerechtigkeit? Und damit beantwortet sich die Frage, warum Gott nicht einfach vergeben kann. Schwamm drüber. Kinder sagen, dann hat ja gar nicht wehgetan. Aber hat wehgetan. Und das kann man nicht einfach mal wegmachen mit sagen, Gott vergibt schon. Sondern es braucht gleichzeitig Gerechtigkeit. Da muss tatsächlich was wieder gut gemacht werden. Und der Schuldenberg ist riesig. Und dann wird es komplizierter, weil wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann müssen wir irgendwann auch eingestehen, dass wir auch zu den Tätern gehören. Wir neigen dazu, uns rauszureden. Natürlich gibt es Schlimmere als dich, mich zum Beispiel. Aber eben auch du richtest Schaden an. Mit deinem Wohlstandsleben, mit deinen Psychowunden, die wiederum die Menschen um dich herum verletzen. So wie du bist, tust du anderen weh. Vielleicht gibst du dir mehr Mühe als andere, aber du bist trotzdem keine von den Guten. Wenn wir uns also ein Gericht vorstellen, dann wird das Urteil schuldig lauten bei jedem von uns. Und wenn du ehrlich mit dir selber bist und aufhörst, dir Ausreden zu sammeln, wirst du es auch einsehen. Niemand von uns kriegt es hin, wirklich einer von den Guten zu sein. Und nun kommt die Botschaft, dass Gott Frieden schließt. Nach jüdischem Recht ist eine Sache gültig, wenn sie von zwei Zeugen bestätigt wird. Und so führt Paulus in diesem Text zwei Zeugen heran für die Sache Gottes, Christus und den Heiligen Geist. Und Christus ist Gottes Friedensdiplomat, der wirklich alles gibt, sich ganz, um die Friedensbotschaft zu bezeugen. Ganz wichtig, das umfasst nicht nur den Tod, der für uns immer theologisch so eine hohe Stellenwert hat, sondern das ganze Leben. Jesus von Anfang an in seiner Begegnung mit den Menschen, immer schon. Er war der Friedensdiplomat Gottes. Und er gibt sich ganz in die Hände der unfähigen Menschen und liefert sich aus. Damit wir ein für alle Mal begreifen, Gott gibt seine Menschen nicht auf. Er steht zu uns bis zum Äußersten. Nur so wird Frieden. Durch Liebe, die immer größer ist als wir beschädigten Menschen. Und der zweite Zeuge ist der Heilige Geist. Der ist flüssig und fließt in unsere Herzen. Also Gottes Gegenwart ist kein Fremdkörper in dieser Welt, sondern Liebe, die so bis in die letzten Ritzen hineinfließt und alles verwandeln will. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, schreibt Paulus. Also diese Kraft fließt in dich hinein, nistet in deinem Herzen und bewirkt dann Erstaunliches. Manche von uns wissen das, glaube ich, gar nicht, aber der Heilige Geist wirkt einfach. Und so wird Frieden. Gott schickt seinen besten Diplomaten, der den Friedensschluss besiegelt und uns Zugang zu Gott eröffnet. Und der Heilige Geist verwandelt unsere Herzen. Ich halte inne. Ich komme mir vor wie einer, der im Louvre oder sonst wo vor einem Kunstwerk steht und stammelt und versucht zu sagen, zu beschreiben und die Worte taugen trotzdem nichts. Und ich gehe zurück in die Stille und höre nochmal. Und zwei Gedanken tauchen auf. Das erste ist der Gedanke, den wir im Bibelkreis Donnerstag am Wickel hatten. Was passiert eigentlich mit uns, wenn wir uns endlich eingestehen, dass wir nichts vorzuweisen haben, um bestehen zu können? Das ist Immer dann, wenn Paulus vom Sich-Rühmen redet. Lieblingswort kennen wir auch immer wieder von ihm. Also etwas haben, worauf wir stolz sind, worauf wir uns was einbilden. Ich bin der tolle Pastor. So, und ihr mögt mich und darum bin ich gut und dann bin ich was. So. Wenn du vor Gott stehst, was bitte willst du da vorweisen? Und in uns allen steckt ein Rest an Ausreden, Rechtfertigungen, Ablenkungen. Das war letzten Sonntag Adam, ne? Gott sagt zu Adam, warum hast du den Apfel gegessen? Und Adam sagt, die Frau war es. Die ist schuld. Oder die Chinesen sind viel größere Umweltsünder als wir. Die müssten erstmal, ne? Und so. Aber was passiert eigentlich, wenn wir uns eingestehen, das sind Ausreden, ich habe eigentlich nichts vorzuweisen, ich scheitere, ich schaffe es nicht. Und also theologisch gesprochen, wenn wir endlich begreifen, dass wir wirklich aus Gnade leben. Also Liebe geschenkt. Dass wir bestehen können, dass wir am Leben sind, dass Gott das gut findet, dass du da bist, das ist einfach ein Geschenk. Und das kannst du dir nicht verdienen. Und das ist dann die Frage, kannst du eigentlich Liebe annehmen? Ohne eine Gegenleistung dafür zu haben. Und spürst du, wie das in dir rumort, deinen Wert nicht auf was zu gründen, was du geleistet hast, sondern auf eine Liebe, die einfach nur geschenkt ist. Und die Erfahrung ist, dass wir diese Botschaft nicht oft genug da in unsere Tiefe hineinfallen lassen können. Und solange uns noch nicht die Tränen kommen, haben wir, glaube ich, noch nicht begriffen, wie krass das eigentlich ist. Einfach geschenkte, grenzenlose Liebe. Ein großes Ja. Und nicht Ja, aber oder Ja, wenn, sondern Ja. Und dann, wenn du von Liebe lebst, wie solltest du das dann nicht all den bescheuerten anderen Menschen um dich herum auch zustehen? Auf welcher Grundlage willst du über die anderen denn noch urteilen? Wenn du weißt, wenn du verurteilt wirst, dann wirst du auch schuldig gesprochen. Wie willst du dann über andere urteilen und sagen, der ist aber doof, der geht nicht in die Kirche, oder? Und ich ahne den Frieden, der beginnt, wenn wir aufhören zu urteilen. Und der zweite Gedanke ist, wie krass ist eigentlich unser Gott. Natürlich haben wir alle Bilder, Gesellschaft sagt, wir glauben immer alle an denselben Gott. Das stimmt nicht. Sondern dieser große, allmächtige Gott, den wir als Schicksal, als Schöpfer, als Richter bezeichnen, der wird so nahbar. Also wir bekommen Zugang, sagt Paulus, und der schenkt sich in unsere Herzen, der fließt in dich rein. Und das ist der Punkt, wo dann Terence Dowling wieder auftaucht, reißt es mich dann doch wieder. Das ist der zweite, der nicht mehr unter uns ist. Bei dem ich damals gelernt habe, dass die Wundmale Jesu am Kreuz, also die Hände, die Füße und die Seite, dass das die Schmerzpunkte sind, die Menschen am Anfang ihres Lebens mitbekommen. Also wenn ein Embryo im Mutterleib von der Mutter irgendwas abkriegt, was nicht gut ist, Tabletten, Alkohol, Zigarettenrauch, kein gutes Essen, Stress, Angst, das kriegt er alles eins zu eins mit. Und dann tun ihm die Organe weh, hier, und den Schmerz versucht er möglichst weit weg von den Organen zu kriegen und deswegen tun ihm die Hände weh und die Füße. Und der Kopf, der in der Geburt malträtiert wird, ist da, wo bei Jesus die Dornenkrone sitzt. Und auch das wieder eine Facette, nur eine Facette, aber wie nah Gott uns ist. Also die Schmerzen, die am Anfang jeden Lebens stehen, sind die, die er auch kennt und durchleidet. Von Anfang an Liebe, die in Herzen fließt, Nähe, die mitleidet bis zum Äußersten. Und das ist kein unnahbar mächtiger Gott auf dem Thron, weit weg, angsteinflößend, sondern Liebe wirklich bis auf die Herzhaut, Und ich kann immer wieder nur darüber staunen und begreife das nie wirklich, dass Gott so für dich und für mich ist. Mitgefühl bis zum Äußersten. Liebe, die mich nur überwältigen kann, weil ich sie selber nur in ganz, ganz kleinen Bruchstücken kenne. Gott sagt ja zu deinem Weg, geht mit dir, egal in jede Sackgasse, auf jeden Um- und Abweg, egal, immer mit, immer bei dir, immer für dich. Was für eine Liebe. Und nun bin ich 60 und habe es immer noch nicht begriffen, wie groß diese Liebe ist. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Jahre. Folgendes ist heute Morgen abzukündigen. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Diakonie Katastrophenhilfe. Meine Bitte an den Kirchenvorstand, können wir den Teller eigene Gemeinde wegtun? Ja, danke. Also, die Unterstützung für Menschen in der Ukraine, für andere Kriegs- und Krisengebiete. Diakonie Katastrophenhilfe ist so die schnelle Eingreiftruppe der evangelischen Kirche, die mit Partnern vor Ort guckt, dass das Geld möglichst schnell dahin kommt, wo die Not am größten ist. Danke. Dann lade ich herzlich ein. Am Dienstag haben wir Mittagsgebet und Dienstagabend um 18 Uhr tagen unsere drei Kirchenvorstände gemeinsam. Ich kann schon mal ankündigen, in dem Fass Bier ist noch was drin. Wir können auch da noch miteinander uns gemütlich machen. Also 18 Uhr gemeinsame Sitzung unserer drei Kirchenvorstände. Am Mittwoch um 16 Uhr ist Gottesdienst im Seniorenheim Harzblick. Den haben wir verschoben wegen der Krankheitswelle. Am Mittwochabend probt die Kantorei. Donnerstag früh treffen sich die Genießerfrauen zum Frühstück um 9 Uhr. Nein? Ach, wegen Weltgebetstag. Stimmt, das Kochteam trifft sich zur Vorbereitung. Ja, okay, danke. Donnerstag Nachmittag um 16:30 treffen wir uns draußen vor dem Kapitelsaal für alle, die mit den Konfirmanden das erste Mal Abendmahl feiern wollen. Wir tun das im Rahmen unseres Unterrichts. Eltern, Kirchenvorstände und wer sonst dazukommen will, ist herzlich willkommen. Also wir fangen 16:45 an, kommen dann gegen 17:30 her und nehmen alle, die draußen stehen, mit rein. 17:30, 17:30, ja. Und Donnerstag um 19.30 Uhr starten dann unsere diesjährigen Exerzitien im Alltag. Am Freitag um 18 Uhr ist Weltgebetstag, der früher Weltgebetstag der Frauen heißt, aber für alle ist, also auch für uns Männer. Da gibt es erst einen Gottesdienst hier und anschließend noch eine Feier und ein paar Kostproben im Gemeindehaus. Und am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr haben wir hier wieder Gottesdienst mit Abendmahl. Und dann gönne ich mir jetzt mal was. Wolfgang, ich bitte dich mal nach vorne. Muss ich ein bisschen aufpassen, sonst geht das wieder los. Also Wolfgang ist in Unteröwisheim in der Kirchengemeinde aktiv. Und der wäre heute aus dem Kirchenvorstand verabschiedet worden, eingeführt worden. Und er hat bevorzugt, bei uns mit Geburtstag zu feiern. Und ich habe gedacht, er muss trotzdem eine Verabschiedung kriegen. Darum habe ich gedacht, ich mache das einfach jetzt hier. Und ich bitte unsere Kirchenvorstände, merkt euch das Gesicht dieses Menschen. Urkunde. Die evangelische Kirche dankt Herrn Wolfgang Bauer für sein jahrelanges großes Engagement im Kirchenvorstand Unteröwisheim und entpflichtet ihn heute aus diesem Dienst. Gleichzeitig führt sie ihn ein in seinen Dienst im Ortsteam Unteröwisheim und dankt ihm, dass er künftig den Hausmeisterdienst für das leerstehende Pfarrhaus versieht, die Grünanlagen ehrenamtlich betreut und pflegt, sich um Gruppen und Gottesdienste in der Gemeinde kümmert und das Gemeindeleben an der Basis am Laufen hält. Balkenried, 1. März 2026. Und liebe Kirchenvorstände, merkt euch das Gesicht, redet mit ihm, der macht den Quatsch durch, Entschuldigung, den wir in 4 Jahren vor uns haben. Abschaffung der Kirchenvorstände, Einführung von Ortsteams. Er weiß noch nicht, ob er über Geld entscheiden darf künftig. Er weiß es, er wird heute eingeführt, aber er weiß noch nicht, ob sie eine Kaffeekasse kriegen oder ob sie irgendwo beim Kirchenvorstand 10 Kilometer weiter um Geld betteln wollen, wenn sie mal eine Rose pflanzen wollen. Das weiß er alles noch nicht.
Ich bin zuversichtlich.
Ja, gut. Bei uns kommt das demnächst und du berichtest. Dann freue ich mich, dass ich euch alle einladen darf. Wollt ihr auch? Gleich, kleiner Blick. Ich freue mich, dass ich euch alle einladen darf. Ich habe wahrscheinlich zu spät irgendwann eine Pizzeria angefragt, ob sie uns heute einfach was liefern können. Und dann haben die irgendeine Party gehabt gestern Abend. Die sind ausgebucht und dann war ich ratlos. Und dann habe ich unsere Kirchenvorstände gefragt und die ein bisschen überfahren, aber ihr habt euch, glaube ich, zusammengerappelt. Und ich freue mich, dass ihr es möglich gemacht habt, dass ich jetzt einladen kann. Also das Buffet, was wir jetzt gleich vorfinden, habt ihr organisiert. Thomas hat das irgendwie zusammengebracht. Es gab, ja, die Kirchenvorstände arbeiten ja auch noch nicht so lange zusammen, ne? So schön, dass das geklappt hat, dass ihr das möglich macht und dass ich jetzt einfach sagen, kommt alle mit in den... Ja. Im Saal des früheren Goldenen Löwen, also heute Klosterhotel, gibt es Stühle und Tische und ja, ihr könnt Platz nehmen und wir sammeln uns erstmal und wenn alle da sind, würde ich gerne noch ein paar Worte sagen dann an der Stelle und dann können wir es uns gut gehen lassen und es gemütlich machen. Ja, was ich auch noch sagen will, was mich auch sehr berührt, da muss ich wieder aufpassen, ist, dass wir heute so ökumenisch Gottesdienst feiern. Wir tun das ja oft. Wir sind eigentlich ja nie unter uns irgendwie als Evangelische, sondern ohne unsere katholischen Geschwister wären wir schon lange hier insolvent, geistlich insolvent. Ich freue mich, dass Raimund da ist, von unseren römisch-katholischen Geschwistern und viele andere Geschwister ja auch und dass wir aus der ukrainisch-orthodoxen Gemeinde auch zwei haben, die nämlich jeden oder alle 14 Tage samstags hier ihren Gottesdienst auch feiern. Und ihr wollt, glaube ich, was sagen, kommt mal her, die dürfen zuerst, okay?
Dankeschön. Wir möchten heute ein paar Worte für unsere liebe Pastor Heine sagen. Zuerst entschuldige mich auf mein Deutsch. Aber ich versuche. Lieber und sehr geehrter Pastor Heiner, von Herzen gratulieren wir Ihnen zu Ihrem 16. Geburtstag. Möge Gottes Barmherzigkeit Sie alle Tage Ihres Lebens begleiten. Möge der Herr Sie in an Seele und Leib stärken und Ihnen Frieden, Freunde und seine gnadenreiche Hilfe in allem guten Vorhaben schenken. Wir sind Gott aufrichtig dankbar, dass er unsere Wege zusammengeführt hat. Von Herzen danke wir Ihnen für Ihre Unterstützung, Ihre Offenheit und Ihre brüderliche Haltung gegenüber unserer orthodoxen Gemeinde. Für uns ist dies nicht nur eine Zusammenarbeit, sondern ein lebendiges Zeugnis christlicher Liebe und gegenseitiger Wertschätzung. Ihre Bereitschaft, an unsere Seite zu gehen, zu helfen und zu unterstützen, ist für uns eine große Ermutigung. Durch ihr Wirken wachsen Vertrauen und gutes gegenseitiges Verständnis zwischen Menschen unterschiedlicher Traditionen und Nationalitäten. Das ist in unserer Zeit von besonderem Wert. Möge der Herr Sie und Ihren Dienst reich segnen, Sie in Ihren weiteren Aufgaben stärken und allem Guten, das Sie zum Wohl der Menschen tun, reiche Frucht schenken. Wir wünschen Ihnen viele gesegnete Jahre in guter Gesundheit, Freunde, die Nähe Ihren Familie und Freunde sowie Frieden im Herzen. Mit brüderlicher Verbundenheit und Dankbarkeit.
Nach der Predigt müsste ich mir eigentlich ganz neue Worte überlegen, aber sei es drum. Lieber Heiner, von deinen Kirchengemeinden und ganz besonders von deiner Gottesdienstgemeinde möchten wir dir ganz, ganz herzlich zu deinem 60. Geburtstag gratulieren. Alles Gute, Gesundheit und vor allem Gottes Segen. Gottes Segen für jetzt und für deinen weiteren Lebensweg. Du kannst sicher sein, du bist Gottes geliebtes Kind. Er kennt deinen Weg, auch wenn es manchmal Umwege und Verwirrungen gibt. Aber du kannst sicher sein, er ist mit seiner Liebe und Barmherzigkeit immer an deiner Seite und führt dich. Und du hast hier so oft gestanden und Sieglinde gebeten, für ein Geburtstagskind das Geburtstagslied anzustimmen. Und deshalb, bitte. Gott, wir bitten dich, lass uns die Gegenwart deines Heiligen Geistes in unseren Herzen spüren. Mach uns mutiger, Mensch zu sein, Brücken zu bauen, Liebe zu schenken, ehrlich zu sein, liebevoll ehrlich. Wirk hinein in die Konflikte, die unseren Alltag begleiten. Segne unsere drei Kirchengemeinden, die Gottesdienste, die wir feiern, die Gemeinschaft, die Arbeit in den Kirchenvorständen und segne auch unsere Landeskirche in dem Strukturprozess. Segne unsere römisch-katholischen Geschwister, dass wir endlich aufhören mit der blödsinnigen Trennerei, dass wir einander als Geschwister erkennen, die vielleicht einen anderen Dialekt sprechen, aber doch im Herzen verbunden sind. Segne unsere ukrainisch-orthodoxen Geschwister. Stärke ihr Herz, dass sie nach 4 Jahren Krieg weiter den Mut nicht verlieren. Verbinde auch uns, weil wir eins sind. Wir bitten um Frieden, Gott, in unserer Welt, in den Kriegs- und Elendsgebieten. Lass deine Stimme auch in den Herzen der Mächtigen laut werden. Wir denken heute besonders an die Menschen im Iran und in Israel und in Gaza und all den Ländern drumherum. Wir bitten um Frieden zwischen den Religionen, dass wir lernen, einander zu achten und zu verstehen, und endlich begreifen, dass wir alle deine Kinder sind und dass nur gemeinsam das Leben blühen kann. Und alles, was wir heute auf dem Herzen tragen, bringen wir vor dich, wenn wir als deine Kinder beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Amen, Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, es sind heute hier so viele Predigten gehalten worden. Ich will mich also zusammenreißen. Ich möchte ganz herzlich dir, Heiner, im persönlichen Namen zu deinem 60. Geburtstag gratulieren. Ich kann die katholische Kirche nicht mehr vertreten. Wo ist sie denn, die katholische Kirche? Gar nicht so einfach. Wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass katholisch sein nicht identisch ist mit römisch-katholisch. Und ich weiß, dass ich hier, wenn ich in deinen Gottesdienst komme oder in ihre Gemeinschaft komme, dass es hier katholisch zugeht. Im umfassenden Sinn des Wortes. Jeder, der das Glaubensbekenntnis innerlich nachvollziehen kann, der ist katholisch. So haben es die alten Väter auch immer gesehen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen auf deinem weiteren Lebensweg alles, alles Gute und freue mich, wenn auch die kleine sterbende Gemeinde, wir sind im Moment wirklich eine sterbende Gemeinde, dass wir auch selbst wieder lernen, was es heißt, einer großen Kirche anzugehören. Dabei sind wir ganz nur noch so wenige. Auch das ist eine Frage von Demut. Müssen wir lernen. Alles Gute dir, Sieglinde, dir auch. An der Seite deines Mannes und der Gemeinde wünsche ich von ganzem Herzen Gottes Segen für die Zukunft. Alles Gute.